Der Autor Enno Park hat vor wenigen Jahren Folgendes geschrieben. Der alte weiße Mann ist ignorant, lässt jede Empathie vermissen und stilisiert sich dann auch noch selbst zum Opfer. Die feministische Autorin Sophie Passmann setzte dem noch eins drauf und schrieb, alte weiße Männer sind an allem schuld, vor allem an dem Bösen. Ich möchte das jetzt gar nicht weiter kommentieren, doch wenn das stimmen sollte, dann droht Ihnen, verehrte Zuschauer, heute das Böse im Quadrat. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielmacher auf 1. Mein heutiger Gast war zu Beginn seiner beruflichen Karriere viele Jahre für große bedeutende deutsche Firmen, wie zum Beispiel MAN, im Ausland tätig, ehe er 1982, also bereits vor 42 Jahren, den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt hat. Heute ist die erfolgreich gewachsene Firmengruppe überwiegend im Bauwesen tätig, betreibt zudem ein Autohaus für Oldtimer und engagiert sich seit vielen Jahren auch im sozialen Bereich. Bis ins Jahr 2015 war der Gründer politisch eher ein stiller Beobachter. Doch mit der Migrationswelle begann er seine Stimme zu erheben und Gesicht zu zeigen. Zunächst produzierte er noch amateurhafte Handyvideos, ehe er Ende 2019 seine Plattform Hallo Meinung schuf. Dort veröffentlicht er täglich hochprofessionelle Videos, darunter reichweitenstarke Interviews mit Skrupalla, Weidel, Höcke, Maaßen, Otte, Krall und Politiker aller Parteien. Und ich freue mich sehr, dass er heute bei uns im Studio ist. Herzlich willkommen, Peter Weber.
Danke, dass ich hier sein darf. Ich bin froh, dass ich die Treppen hochgekommen bin als alter weiser Mann und dass man mich hier noch reden lässt. Also das ist sehr hervorzuheben. Ja, danke schön, dass ich hier sein darf. Und Vorab-Anrede jetzt war so der alte weiße Mann. Was machen wir ohne die alten weißen Männer?
Genau, was sagst du dazu, bevor wir uns über dein erfolgreiches Projekt Hallo Meinung unterhalten? Die alten weißen Männer werden ja mittlerweile doch ein Stück weit in die Ecke gestellt.
Ich sage, es ist zum einen, kenne ich Menschen, die haben ein Spektrum, das sehr eingeengt ist. 65 plus, bin jetzt 70, das sehr eingeengt ist. Die unterhalten sich über Golf, die unterhalten sich über Krankheiten. Beides ist nicht mein Hintergrund. Ich versuche mich mit Jugendlichen, mit Menschen aller Couleur zu unterhalten. Menschen, und das ist jetzt keine Plattitüde, jeglicher Herkunft. Mir ist die Gesinnung und mir ist die Hautfarbe und die Religion völlig wurscht. Wenn wir uns unterhalten können und wenn wir gesellschaftlich miteinander umgehen, so wie das sein soll, pflege ich den Diskurs. Und ich sage, die Erfahrung, die mich über mein Leben geprägt hat, aber nicht die Stigmatisierung dessen, dass ich sage, ich habe nun immer recht, sondern mich mit jungen Menschen zu unterhalten und zu sagen, okay, lass uns wertkonservativ Dinge aufbauen. Jedes Haus braucht ein Fundament. Wenn ich jetzt auf Sand baue, wird nicht funktionieren und vieles, was jetzt geschieht, darüber werden wir uns unterhalten, politisch ist auf Sand gebaut. Aber ich pflege, ich sage, gesundes Fundament, aber die Stockwerke, die wir dann aufbauen, die können sich ruhig verändern und die müssen sich auch verändern. Denn wenn jemand denkt, wir können die Zeit zurückdrehen, das wird nicht mehr gelingen. Also insofern müssen wir schon differenzieren. Alter ja, weiß auch, aber nicht im Sinne von negativ. Das würde ich zu meiner Person schon sagen wollen.
Bezug nehmend aufs Zitat von Enno Park. Wie viele Geschlechter gibt es denn im Leben von Peter Weber?
Naja gut, ich müsste umdenken, wenn ich sage, es gibt mehr wie zwei. Grundsätzlich ist es so, jeder kann sein Leben und seine Sexualität ausleben, wie er möchte. Wenn jemand jetzt sagt, ich liebe, bin bisexuell, Frauen, Männer, bin mit einem Mann, Mann mit Mann und Frau mit Frau verheiratet, ist das in Ordnung? Merkwürdigerweise ist es so, mit den Menschen, mit denen ich spreche, wir haben einen langjährigen Freund, der ist im Bereich der verkauft, ist ein Auktionator aus Eisenbahn, einer der größten in Europa, der ist mit einem Friseur verheiratet, seit ewiger Zeit. Habe ich nie drüber nachgedacht. Das ist völlig normal. Das heißt also, dieses ständige sich hervorheben oder im Bundestag, dass gesagt wird, ich gehe dort mit Reizwäsche hin. Was will ich eigentlich damit erzielen? Selbst meine Altersklasse ist so, wir machen da keine, also für uns ist das nicht irgendwas, was erwähnenswert ist. Ich spreche also nicht ständig, ich bin hetero oder der ist schwul oder die ist lesbisch, was auch immer. Das halte ich übrigens auch die Menschen, die davon betroffen sind, sagen, das sind Dinge, ihr macht zu viel draus, wir wollen das nicht. Wir wollen leben, wir wollen normal leben und mit unter uns und die Gesellschaft denkt schon lange nicht mehr drüber nach. Ist jedenfalls mein Eindruck.
Der Deutsche Fußballbund ist ja momentan auch so ein bisschen im Gespräch. Die neuen Trikots für die Europameisterschaft im eigenen Land wurden präsentiert. Der DFB hat vor kurzem auf sich aufmerksam gemacht, weil er Fans von Bayer Leverkusen, die hatten so einen Aushang gemacht, wo drauf stand, es gibt nur zwei Geschlechter. Und Bayer Leverkusen sollte 18.000 Euro Strafe bezahlen. Das ist die Meldung, hast du sicherlich auch mitbekommen. Mhm. Was geht da in deinem Kopf vor?
Wenn ich das höre, sind mir die Trikots relativ wurscht. Da wird zu viel Hype draus gemacht. Aber Fußball sollte noch Fußball bleiben. Wir haben das in Katar erlebt mit dieser One-Love-Binde. Ich meine, wo die gelandet sind, haben wir gesehen. Es wird doch immer gesagt, also zu dem Thema, ich halte nichts davon, es gibt zwei Geschlechter und lass die Menschen einfach leben. Hört auf damit, du sprichst jetzt wahrscheinlich das Gleichstellungsgesetz an, was kommen soll, dass ich mich mit einfachen Möglichkeiten beim Standesamt melde und sage, ich bin jetzt nicht Peter, sondern ich fühle mich als Petra, schreibt mich bitte um und ich bin keine 70, sondern bloß nur 38. Also ist für mich eine Entwicklung, die mit einem normalen, natürlichen Vorgehensweise nichts zu tun hat. Nochmal, jeder kann so leben, wie er will. Aber wenn du den Fußball ansprichst, dann erlebe ich immer nur Rassismus. Dieses und Bayern München, wir sind rot gegen Rassismus und gegen Hass und. Nun muss ich eines sagen, muss mal jeder sagen, diese Fußballer haben mit dem normalen Leben überhaupt nichts mehr zu tun. Thomas, du weißt es. Die haben nichts mehr zu tun. Bayern München, ich sage dir, wenn da ein Spieler irgendwo zum Essen geht, der wird doch nach einer Fotografie wird doch der nichts bezahlen müssen. Wenn der irgendwo zu einem Juwelier geht und kauft sich eine Uhr, der wird sie bekommen. Ob er sie ganz bezahlen muss, möchte ich auch bezweifeln. Und genauso ist mit Konfektion. Die Menschen haben mit dem normalen Leben überhaupt nichts zu tun. Und das hat auch nichts mit Migration zu tun. Und das sagen auch viele ausländische Freunde zu mir. Migration ist ein Thema, das findet in Bezirken statt wie Neukölln und Kreuzberg in Berlin, wo man sagt, okay, da ist die Migration nicht gelungen. In vielen anderen Bereichen ist sie gelungen. Aber Fußball als Migrationsbeispiel zu nehmen in der oberen Klasse, halte ich für völlig verfehlt. Es sind Multimillionäre, die entsprechend in der Welt umherjetten können. Sei ihnen auch alles gegönnt. Aber diese Menschen als Vorbild zu nehmen, halte ich gänzlich für verfehlt.
Übrigens, wenn man auf die Seite des DFB geht, um ein Trikot zu bestellen, dann kannst du wählen zwischen Damentrikot und Herrentrikot. Mhm. Tatsächlich gibt's kein drittes Geschlecht auf der Seite des DFB. Das noch dazu. Sprechen wir doch mal noch ein Stück weit über diese weißen Männer, mit denen ja auch die Älteren gemeint sind. Wie wichtig siehst du Erfahrung an, wenn es jetzt darum geht, dieses Land, das sich ja gerade vor großen Herausforderungen befindet, wieder auf Kurs zu bringen? Beziehungsweise du nennst es in deinen Videos sehr oft, wieder von dem Kopf auf die Füße zu stellen.
Wir erleben das insbesondere in der Diplomatie. Ich bin jetzt nicht unbedingt SPD-Freund, aber der SPD-Fraktionsvorsitzende Mützenich sagte diese Woche, wir müssen mal über ein sogenanntes Einfrieren des Krieges sprechen, also Russland, die Ukraine, der Überfall dort. Wir müssen über das Einfrieren sprechen, denn es ist ein Abnutzungskrieg. Abnutzungskrieg können wir über Material reden, dass wir ständig nachschießen dort. Wir brauchen Munition, wir brauchen Taurus, dies und jenes. Aber in erster Linie sind es Menschen, die täglich sterben. Junge Menschen, die rekrutiert werden, ihren Wehrdienst zu leisten und nach kurzer Zeit die Waffe zu nehmen und auf Menschen zu schießen, die sie nicht kennen und dann auch leider zu töten. Und wenn dann gesagt wird von der CDU, die stellen sich dann hin und sagen, es ist eine Situation, die ist unerträglich, was Herr Mützenich macht. Herr Mützenich ist ja auch ein alter, weißer Mann. Er ist ja schon lange unterwegs. Oder nehmen wir den Papst. Dann sind es Dinge, dann sage ich, hört bitte auf die Weisheit dieser Menschen. Denn die wissen, was es bedeutet. Krieg ist nicht irgendwo im PlayStation, wird es nicht gespielt und der steht danach wieder auf. Krieg ist wirklich etwas, was über Jahre und Jahrzehnte hinweg Menschen prägt und eine Zivilisation auslöschen kann. Wie wir erleben durch das Machtgehabe der Russen, der Amerikaner, was auch immer. Also hier halte ich Erfahrung gepaart mit einer vernünftigen Diplomatie, die wir im Augenblick nicht haben. Denn wohin führt feministische Außenpolitik? Das erleben wir im Augenblick. Porzellan wird zerschlagen. Wir machen wir wollen anderen unsere Kultur aufzwingen, eine Kolonialmoral aufzwingen, was in dieser Form nicht geht. Also ich sage, alte weiße Männer, wir erleben das, wir sollen bis 70 arbeiten, wenn es geht. Danach relativ schnell abdanken, dass die Rente nur kurze Zeit ausgezahlt werden muss. Aber die Erfahrung dessen, hat doch gelehrt, wie weit Diplomatie führt. Ich nenne bloß 89er, Thomas, du erinnerst dich, Hans-Dietrich Genscher, die Weisheit seiner Zeit in Prag, wo die aus der Botschaft rausgelassen wurden, die DDR-Bürger. Man hat geredet, vernünftig miteinander umgehen. Und Helmut Schmidt, einer der Besten, den wir hatten, sagte, lieber 100 Stunden verhandeln, als einen Schuss abgeben. Und er hat recht. Und diese Jungfüchse, wie wir sie alle erleben, dieser Militante Anton Hofreiter, meine, der hat ja nur am wenigsten Erfahrung, was Bundeswehr angeht. Die waren ja vor kurzem bis noch alle pazifistisch und NATO-Doppelbeschluss seiner Zeit und keine Waffen in Krisengebiete. Das hat sich ja alles um 180 Grad gedreht. Also insofern, um die Frage zu beantworten, sind mir dann alte weiße Männer lieber, bis auf Steinmeier, der ja auch dafür schreit, dass da etwas geschehen soll. Aber da sind mir alte weiße Männer lieber, die bedacht sind und Diplomatie walten lassen.
Jetzt lass uns mal ein bisschen über dich sprechen, lieber Peter. In deinen Videos und Interviews verkörperst du eine enorme Vaterlandsliebe. Die ist anzusehen, man spürt es, dass es dir wichtig ist, dieses Land nicht aufzugeben, sondern sich für die Menschheitsfamilie einzusetzen. Woher kommt diese Vaterlandsliebe? Ist die schon bei dir im Elternhaus geprägt worden? Erzähl mal ein bisschen aus deiner Familie, aus deiner Kindheit.
Ich bin 1953 in Leipzig geboren. Und meine Eltern sind 1956 nach West-Berlin, waren Flüchtlinge. Und ich bin ein Jahr später nach West-Berlin nachgekommen. Und ich muss sagen, damals war das Elternhaus, heute ist die soziale Rolle der Eltern etwas anderes. Ich hatte kein schlechtes Elternhaus, aber der Vater hatte sich bemüht, dort wieder eine Existenz aufzubauen, Mutter auch. Und ich habe gesehen, was es bedeutet, zu arbeiten. Wenn du etwas leistest, bekommst du etwas. Du kannst dir etwas leisten. Und ich habe auch dieses Miteinander erlebt. Mein Vater hatte seine Kohlenhandlung in Kreuzberg, Neukölln, für die Berliner jetzt Friedelstraße, Maybachufer dort. Und wir haben miteinander gelebt. Und ich habe gesehen, wie dieses Land miteinander sich aufbaut. Wie neue Stadtteile entstehen, wie insgesamt eine Sozialisierung vonstatten geht. Und wir haben früher mehr gesagt, ich erinnere mich an Kennedy, den ich sehr geschätzt habe, wo er gesagt hat, ihr müsst nicht fragen, was euer Land für euch tun kann, sondern ihr müsst fragen, was könnt ihr für euer Land tun. Und das ist für mich immer mehr verloren gegangen. Und dieses Bewusstsein, dass wir eine Nation sind, nicht nationalsozialistisch, sondern national stolz haben dürfen. Ich sehe das bei den Franzosen, ich sehe es bei den Engländern, ich sehe es gerade jetzt die bevorstehende Europameisterschaft bei den Italienern, ist doch etwas Schönes. Und das darf doch sein. Und wenn ich sehe, uns wird es aberzogen. Schau, Berliner Polizei darf keine Deutschlandfahne am Auto haben. Gleichzeitig dürfen sie aber mit Regenbogenfahnen umherfahren. Da sagen wir, wie weit soll das eigentlich noch führen? Und wir leben doch im Augenblick von der Substanz der Großeltern, Eltern und meiner Generation, die es aufgebaut haben. Und das wird in derart großzügiger Art und Weise zum Fenster rausgeschmissen. Nicht nur in monetärer Hinsicht. Das Monetäre ist etwas, das kannst du durch Kreditaufnahmen wieder decken oder Sondervermögen, wie es heißt. Aber was wir erleben, ist etwas, dass unsere Kultur, unsere Errungenschaften, wir sind doch beide aus Bayern. Und es ist doch schön, wenn am Tegernsee Rosttag ist und die Leute laufen da umher. Wenn in München Oktoberfest, die ganze Welt schaut dann auf uns. Das darf doch sein. Oder in Berlin oder in anderen Nordrhein-Westfalen, da können wir doch unsere Kultur leben. Ich bin oft in Nordrhein-Westfalen und sehe dort, wie die verwaisten Zechen, die Stahlbetriebe dort, die Duisburg-Nord, dieser Park, der dort ist. Weißt du, dann sag ich, da haben Zehntausende von Menschen gearbeitet. Das wird alles vergessen. Das heißt also, die Obrigkeit bestimmt, wie wir zu leben haben, was wir zu machen haben. Und der Kleine rennt und bezahlt das Ganze noch. Und deshalb, ich liebe dieses Land. Und dieses Land darf ich auch lieben. Ohne, dass mich jemand als Nationalsozialist bezeichnet. Oder meine Einstellung ist konservativ. Wertkonservativ rechts, aber mit Zukunftsbetrachtung.
Du bist, bevor du dich selbstständig gemacht hast, viele Jahre im Ausland unterwegs gewesen für deutsche Firmen. Inwieweit hat dich auch diese Auslandserfahrung ein Stück weit geprägt und Einblicke in andere Kulturen gewährt?
Einmal hat sie mich gelehrt, selbstständig zu sein und Improvisationsgabe zu haben. Denn wenn du früher dann angerufen hast, hast gesagt, du bist in Saudi-Arabien, bist in den Vereinigten Staaten oder sonst wo in der Welt, das funktioniert aber nicht, dann sagen sie, funktioniert schon, du kriegst das Rückflugticket, geh nach Hause. Funktioniert, geht, es muss funktionieren. Du musst improvisieren können. Zum anderen hat es mir die Augen geöffnet, wie andere Menschen leben und wie wir miteinander auskommen. Wir kommen aber miteinander aus, wenn ich meine Zeit in Saudi-Arabien denke, dass ich die Menschen akzeptiert habe. Ich habe deren Art und Weise zu leben, habe ich akzeptiert. Ich habe nicht, wie es heute versucht wird, wie angesprochen, diesen Kolonialmoral dort versucht zu verbreiten. Ich habe gesagt, nein, es ist so in Saudi-Arabien. Die Menschen leben so, es ist ihre Kultur und ich maße mir nicht an, denen zu sagen, wie sie zu leben haben. Und genauso war es mit in den Vereinigten Staaten. Ich habe dieses Land in allen Bundesstaaten kennengelernt und habe eben dort auch gesehen, Moment, Amerika hat prunkvolle Seiten, hat aber auch Seiten, wenn ich ein bisschen rausgehe, sehe ich, die Infrastruktur ist brüchig. Aber ich maße mir nicht an, ständig darüber zu urteilen. Denn ich habe auch gelernt, aufgrund dieser Auslandsaufenthalte, die Welt ist so und Deutschland ist so. Und wir maßen uns an, hier die Welt zu verbessern. Und das hat schon mal jemand versucht und das ist gänzlich gescheitert mit 80 Millionen Toten.
Was hat dann dazu geführt, dass du dich selbstständig gemacht hast 1982?
Ich war bei der Deutschen Leasing, damals noch in Frankfurt. Und ich war bei der Deutschen Leasing, ich habe 77 angefangen und ich bin innerhalb kürzester Zeit von Benjamin zur Nummer 1 dort geworden. War sehr gut, war in Deutschland die Nummer 1 und über die Grenzen hinaus im Leasinggeschäft. Und dann kam die Bayerische Vereinsbank, die es früher gab, Kardinal Faulhaber Straße in München gegenüber vom Lodenfrei, sagt uns was, kam dann und ich hatte zu dem Vorstandsvorsitzenden gute Kontakte und er sagte, der hat mich geduzt, ich ihn nicht, willst du dich nicht selbstständig machen? Sag, na, ich bin ja nicht als Millionärssohn zur Welt gekommen, wie soll ich mich refinanzieren? Sagt er, du bist im Markt ein Gegner von uns und wir würden dich gerne refinanzieren. Und so habe ich dann praktisch, wenn du so willst, mit der Schreibmaschine daheim angefangen, meine eigenen Verträge zu machen. Und war innerhalb kürzester Zeit dann 1. Oktober 82 selbstständig gemacht, innerhalb von 2 Jahren und dann den ersten 3 in Deutschland als mit der Leasinggesellschaft. Und so ging das nachher los. Leasing bedeutet Diversifikation. Du hast andere Menschen kennengelernt. So ging das Bereich, was die Mobilität anging, Fahrzeuge, so ging das im Bauwesen. Und so hat sich das Ganze dann entwickelt. Aber eben wirklich mit harter Arbeit. Und wenn ich heute höre, dass man sagt, wir wollen über 35-Stunden-Woche reden, dann muss ich sagen, diese Zeiten hatten wir die ersten 10-12 Jahre mit Sicherheit nicht, sondern da war Samstag und sollte sich am Wochenende hinsetzen, war halt normal, das aufzubauen. Und da darf ich noch was einhaken. Das macht mich gerade so wütend. Wir haben geackert wie verrückt, haben Substanz geschaffen. Und heute wird gesagt, aber wenn der was hat, müssen wir schauen, wie wir es wegnehmen. Das ist alles erarbeitet und versteuert.
Jetzt gibt es ja Grüne, die sagen, die Jugend von heute soll ihr Leben nicht mit Arbeit vergeuden und plädieren dann für eine 20-Stunden-Woche. Hast du deine Arbeit nicht auch als eine Leidenschaft, vielleicht sogar als eine Berufung entdeckt und dass dich das sogar glücklich gemacht hat? Du hast ja schließlich auch dann deine Leidenschaft für das Bauwesen entdeckt und hast über viele Jahre hinweg eine dominierende Rolle in dieser Branche gespielt.
Wenn diese Leidenschaft mit Zwängen verbunden gewesen wäre, hätte ich es nicht gemacht. Ich sehe es als Erfüllung an und es gibt ja dieses finnische Modell, dieses finnische Modell, wo man gesehen hat, dieses bedingungslose Grundeinkommen und. Ich sage mir eines, ohne Menschen zu nahe treten zu wollen, viele wissen schon heute nichts mit ihrer Zeit anzufangen und ich frage mich dann, wie soll das mit einer 20-Stunden-Woche werden? Und wir befinden uns nun mal, ob wir es wollen oder nicht, in einem globalen Wettbewerb. Und hier kommen Länder wie Indien, China sowieso, Lateinamerika, große Teile Afrikas, mit denen werden wir uns messen und messen uns schon. Also wir kommen nicht umher, die Leistungsbereitschaft wieder ganz nach vorne zu schreiben. Und hier nehme ich nochmal auf Wolfgang Reitzle, den ich sehr schätze, den Linde-Chef, der ganz klar gesagt hat, eine leistungslose Gesellschaft wird nicht überleben können. Das ist nun mal der Fall. Und wir erleben das heute bei den Bundesjugendspielen. Du erlebst es, du bist selber Sportler und lange Zeit in dem Bereich unterwegs, ohne Maßband und ohne Stoppuhr. Hauptsache, der läuft die 100 Meter in einer halben Stunde. Also wir sind nun mal eine Leistungsgesellschaft, ob wir es wollen oder nicht. Und Leistung ist auch etwas Schönes, wenn man dafür dann belohnt wird.
Diese Leidenschaft, diese Hingabe für das, was du tust, früher deine Bauprojekte, die packst du jetzt in Hallo Meinung rein. Du hast es selbst gesagt, im Rentenalter und arbeitest gefühlt für diejenigen, die dich beobachten, mehr als je zuvor.
Naja, meine Partnerin, meine Frau, sie sagt schon immer, also du gehst da voll auf. Aber ich kann nur mit Überzeugung und mit Authentizität kann ich nur arbeiten, wenn ich so bin, wie ich bin. Das heißt also, Menschen mich auf der Straße ansprechen, ich bin so. Das heißt also, ich spiele da nichts vor, sondern ich mache es mit Leib und Seele Und da weiß ich, dass ich auch manchmal über das Ziel hinausschieße. Aber dafür bin ich dann auch in der Lage zu sagen, kommt seltener vor wie am Anfang, muss ich sagen, ich habe gelernt. Aber dass ich dann sage, dafür entschuldige ich mich, war falsch, war nicht richtig, aber es kommt seltener vor. Aber ich glaube, das ist genau das, was in der Politik und Verbänden und auch beim DFB fehlt. So wie früher, dass mal einer gegen die Tonne tritt, der Klinsmann, wo er ausgewechselt wird, der sagt, mir langt's, ich will das nicht mehr, Schluss, aus, ab. Und da sieht sich niemand mehr verkörpert. Das sind alles vorgefertigte Reden, die da kommen. Und wenn du den nach der Uhrzeit fragst, erklärt er dir, wie er zur nächsten Straßenbahn kommt. Ne?
Wie kam es überhaupt zu diesem Projekt Hallo Meinung?
Ich habe 2018 mal mit Freunden im Urlaub und wenn wir abends zusammensaßen, ging es immer so, das meine ich aber nicht so und das kann man ja so nicht sagen. Da habe ich gesagt, wir reden ja über ganz normale Themen. Das ist 2018 war damals die Flüchtlingssituation vakant und da ging es nicht darum, Ausländer raus, sondern einfach zu sagen, können wir denn das steuern, wer kommt denn zu uns und so weiter. Und ich habe dann gesagt, da gehe ich doch einfach mal, mach mal eine Sendung, das erste Mal bei Facebook. Dann habe ich das mit dem Handy aufgenommen. Das war samstags, hab's reingestellt und dann dachte, naja, mich kennt niemand. Und dann habe ich am Samstag, hat mir jemand angeschrieben per WhatsApp und sagt, du hast 456.000 Aufrufe. Ich sage, das halte ich jetzt für unmöglich. Und habe ich reingeschaut, stimmt wirklich, und nach einer Woche waren es 5 Millionen. Und so hat sich das dann entwickelt und dass viele Menschen gesagt haben, sie haben dann eine Erwartungshaltung entwickelt. Dann haben gesagt, bitte bleib uns treu. Ich wollte dann einfach mal aufhören, sagen, mir wird es zu viel. Bitte bleib uns treu. Und habe gesagt, ich kann es nicht alleine stemmen, sondern wenn, dann möchte ich das über eine Firma machen, über Hallo Meinung. Und dann ist der Name gefunden worden. Dann haben wir Mitarbeiter eingestellt. Und so ist das Ganze entstanden. Und wir erleben das heute an der Reflexion der Menschen, die uns schreiben, kommentieren, Mails. Wir hatten am Anfang, weil wir auch eine andere Richtung verkörpert haben, etwas schriller, Wutbürger. Und wir erleben das, uns gibt's jetzt in dieses Jahr 5 Jahre im Oktober, wir erleben es, die Qualität derer ist zu 90% sehr hoch einzuschätzen. Tolle Mails, tolle Kommentare und da ist nichts mehr mit Wutbürger, sondern Menschen, die einfach Angst um ihre Zukunft haben aus verschiedenerlei Hinsicht, was unsere Gesellschaft, was unsere Wirtschaft angeht und so weiter.
Hallo Meinung? Ist ja ein richtig cooler Name, wenn ich das so sagen darf. Wie seid ihr auf die Idee gekommen?
Wir hatten seinerzeit einen Medienberater, ein griechischer Mitbürger, der seit langer Zeit in Deutschland lebt. Und wir haben eine Namensfindung gemacht und haben gesagt, Hallo Meinung ist es. Das lassen wir. Hallo Meinung ist auch eine eingetragene Warnmarke, ist geschützt. Also so sind wir drauf gekommen und so hat sich das dann verkörpert. Und wie es sich jetzt zeigt, kommt es ganz gut an.
Jetzt hattest du anfangs gleich einen Riesenzuspruch. Die Leute haben gesagt, wow, endlich einer, der A, seine Stimme erhebt, B, Gesicht zeigt. Und möglicherweise haben sie in dir ja auch so eine Art Messias, einen Retter gesehen. Inwieweit hat sich dein Leben seitdem verändert? Du bist ja auch massiv angegriffen worden, also diffamiert und stigmatisiert, diese Schlagworte, du weißt es besser als viele, viele andere. Inwieweit hat dich das geprägt, so die letzten 5 Jahre?
Ich war am Anfang verletzlich. Ich hatte zu meinem 66. Geburtstag, hatte ich Jürgen Drews eingeladen. Wir wollten was machen, 8000 Leute hatten sich angesagt. Und dann haben die Grünen bei uns im Nürnberger Land gesagt, wollen wir nicht, der ist ein Rechtspopulist. Das heißt also, ich habe ja mein Wesen, meine Ausdrucksform, meine politischen Ansichten und meine gesellschafts- und wirtschaftspolitischen Ansichten habe ich ja nie geändert. Also das heißt, wenn du so willst, hätte ich gesagt, du bist ein CSUler. Früher Strauß, dann Stoiber und Seehofer, ist ein CSUler. Hab das nie geändert. Und dann war ich völlig überrascht. Ich war immer der Messias, auch im Nürnberger Land. Feuerwehr unterstützt, soziale Einrichtungen und, mit hohen Beträgen. Und dann sind Grüne gekommen, die gesagt haben, es ist ein Rechtspopulist, das machen wir nicht, den unterstützen wir nicht. Und dann hat sich der Gemeinderat dazu entschlossen, also, den geben wir keinen Strom. Also musste ich Jürgen Drews wieder absagen. 8000 Leute waren angemeldet. Zu meinem 66. musste ich absagen. Der Gemeinderat hat sich dann dafür entschuldigt. Entgegen wie es Monitor, Georg Krestle, nochmal herzlichen Dank, dass Sie uns so unterstützt haben. Monitor hat ja an uns eine Sendung gewidmet, 8 Minuten, und wo Reste sagte, ein Unternehmer treibt eine Gemeinde vor sich her. Anders war es, der Bürgermeister hat mich angerufen, Bernd Ernstberger, sagt er, du, wir haben einen riesen Fehler gemacht, kann ich mich bei dir entschuldigen? Ich sage, ja, ich komme dann, sagt er, der Gemeinderat kommt, hat sich der Gemeinderat entschuldigt. Und für Monitor war das nach ein gefundenes Fressen, dass die gesagt haben, ich hätte den Gemeinderat erpresst mitnichten. Aber das hat mich am Anfang doch erschüttert. Und im Laufe der Zeit habe ich gesagt, wenn ich auf der Lok stehe und bin Heizer, muss ich Dampf abhaben können. Und wenn ich das mache und polarisiere, muss ich Dampf abhaben können. Und das kann ich zwischenzeitlich und kann sagen, wenn ich damit nicht umgehen könnte, müsste ich aufhören. Also es macht mir nichts mehr aus. Und die Kritik, wenn sie dann weniger Substanz enthält, merke ich, die haben keine Argumente. Denn eines, ich lade die Leute immer ein. Ich sage, kritisieren Sie mich. Kommen Sie, wir machen eine Sendung. Ich lade Sie ein. Machen Sie mich argumentativ fertig. Ich sichere Ihnen zu. Tolle Behandlung, was Sie trinken wollen, was Sie essen wollen. Überhaupt kein Thema. Sie sind völlig frei in Ihrer Argumentation. Kommt keiner. Warum, Thomas? Warum? Gib die Frage zurück.
Weil sie argumentativ einfach nicht bestehen können. Aber interessant ist eben nun mal die Geschichte und sie ist auch eine zum Nachahmen. Und wir werden ja oft gefragt, was können wir denn dazu beitragen, dass sich Deutschland wieder vom Kopf auf die Füße stellt? Wir haben hier einen Unternehmer, der Missstände erkannt hat und der gesagt hat, jetzt will ich darüber berichten. Und dadurch ist Hallo Meinung entstanden. 5 Jahre. Und dir ist es gelungen, mit großen Persönlichkeiten zu sprechen. Ich darf die Regie bitten, jetzt mir mal das eine oder andere Bild auf den Bildschirm zu geben. Du hast dich wirklich mit den ganz Großen auch der Politik unterhalten. Aber wie kam es dazu? Ich meine, Peter Weber, Bauunternehmer, ja, du hattest auch einen guten Ruf, weil du dich sozial auch sehr stark engagiert hast. Darüber möchte ich nachher auch noch ein paar Worte verlieren. Aber wie hast du die alle bekommen?
Das Leben ist ein Netzwerk. Das Leben ist ein Netzwerk durch die Bank. Der eine gibt es an dem anderen weiter. Du musst zunächst mal eine gewisse Größenordnung haben. Die Größenordnung war gegeben und dieses sich auf Augenhöhe bewegen. Das meine ich jetzt nicht mit Überheblichkeit. Das soll bitte nicht missverstanden werden, sondern sich auf Augenhöhe zu bewegen. Hans-Georg Maaßen zum Beispiel, der ist lange bei uns dabei. Professor Patzelt, andere Politiker, die mit dabei sind, weil sie gemerkt haben, wir sind keine Fallensteller. Das heißt also, wenn wir jetzt zusammensitzen und ich mache 45 Minuten Aufzeichnung und nachher nehme ich genau die Passage raus, die A, den Menschen ungünstig im Erscheinungsbild darstellen lässt und auch noch in der Wortfindung. Und das haben wir nicht getan. Und das war eine Vertrauensbasis, wo man gesagt hat, oh, hier habe ich eine Möglichkeit, mich darzustellen. Das, der Öffentlich-Rechtliche oder die Printmedien tun das nicht in der Art und Weise, wie ich mich verstanden wissen will. Und so ging das nachher, wie du so sagen willst, so schachbrettartig, ging das nachher umher, so dass wir heute nicht mehr sagen müssen, schon noch Leute einladen, aber viele sagen, können wir mal ein Interview machen. Und da ist das Faktum Ehrlichkeit und Verlässlichkeit ein ganz entscheidendes, ohne dass wir sagen, da unten ist irgendwo eine Fußfalle und wir sind froh, dass sie da reingelaufen sind.
Weil wir gerade dieses Bild hier noch auf dem Monitor haben, Alice Weidel, für viele Menschen eine Hoffnungsträgerin. Was hältst du von ihr persönlich? Du hattest mehrfach die Gelegenheit, dich mit ihr zu unterhalten.
Sie ist eine Frau, deren Rückgrat bewundernswert ist. Wir müssen uns nicht mit jeder Aussage, das geht nicht, man kann sich nicht mit jeder Aussage einverstanden erklären. Aber wenn man sieht, welche Repressalien sie hinnehmen muss, wie ihr Privatleben dadurch beeinflusst wird, sie hätte ja durchaus Möglichkeiten, in anderen Bereichen da ihre Einkünfte zu erzielen. Aber sie ist eine starke Persönlichkeit. Und ich sage auch zu allen anderen, wenn jetzt eine neue Partei gegründet wird, die haben den Wind schon von vorne gespürt, und zwar richtig, und spüren es immer noch. Ob das andere so können, wenn sie irgendwo hingeschmissen haben, weil sie sagen, ich will nicht mehr in dieser oder jener Partei oder Organisation, das wage ich oft zu bezweifeln. Aber für mich ist es eine Persönlichkeit, die Ecken und Kanten hat. Und eines muss man sagen, sie polarisiert. Und was sie sagt, wenn sie dann in Regierungsverantwortung kommt, ist etwas ganz anderes, als dass man jetzt dorthin kommen will. Das heißt also, man wird vieles harmonisieren und vieles, was heute noch an Symbolcharakter hart klingt, wird sich dann an Ecken und Kanten abschleifen. Weil ob das eine AfD ist oder eine CDU, wenn es denn zur Koalition vernünftigerweise kommen sollte, dann wird man aufeinander zugehen. Aber dieses Kartell, was wir jetzt haben, und darüber werden wir sicher auch noch reden, wird uns nicht zukunftsweisend etwas bringen.
Daneben steht ja, wenn ich das richtig sehe, Dr. Martin Vinzenz, oder?
Ja.
Du bist häufiger im Landtag unterwegs in Nordrhein-Westfalen. Wie kommt es zu diesem Engagement und was kannst du uns zu Dr. Vinzenz berichten?
Wir haben über Authentizität gesprochen. Wir haben über Verkörpern von Meinungen gesprochen. Und ich kann nur mit Menschen verstärkt reden, wo ich sage, demokratisch, liberal, sozial und gesellschaftsfähig in den gesamten Aussagen. Und da verkörpert für mich Dr. Martin Vinzenz, Arzt und Mediziner, verheiratet, zwei Kinder, seine Frau ist selber Ärztin, verkörpert für mich eine Politikergeneration, die sehr vorzeigbar ist. Denn eines möchte ich den Zuschauern sagen, ich habe in den 5 Jahren eines gelernt, in Landtagen und im Bundestag, Intrigen, Lügen, Diffamierung. Und das sind Dinge, wenn Sie da dahinter steigen, und glauben Sie mir, wenn Sie vieles wüssten, was dort vor sich geht, Sie würden den meisten Parteien und den Würdenträgern keine Stimme mehr geben. Und Martin Vinzenz ist jemand, der ist für mich, der würde als Mediziner mit einer eigenen Praxis wesentlich mehr Geld verdienen, aber sagt, ich will meine Töchter in einem Land aufwachsen lassen, wo sie gedeihen können in allen Richtungen, und zwar auch mit Menschen jeglicher Herkunft. Das ist eine Politikergeneration, da sage ich als älterer Mensch, Chapeau, Sie gehen in eine Richtung, weil Sie es wollen und nicht aus monetären Gründen. Und viele andere, die wir jetzt in der Politik erleben, die würden an der freien Wirtschaft über minderwertige Posten nicht hinauskommen.
Also früher war es, wenn ich dich richtig verstanden habe, über dein Netzwerk zwar möglich, aber nicht ganz so einfach, wenn Peter Weber mit Hallo Meinung irgendwo angerufen hat, ein Interview zu bekommen. Heute fällt dir das leichter. Du hast in deinem Kanal Europaparlamentarier, du hast Bundestagsabgeordnete, Landtagsabgeordnete, in letzter Zeit vermehrt AfD-Politiker. Ich interpretiere das so, dass die anderen diese Plattform oder diese Einladung von dir nicht nutzen. Oder warum sieht man einen Markus Söder nicht bei dir? Du bist in Bayern zu Hause und du kennst ihn wahrscheinlich auch noch persönlich.
Baumüller, seine Frau, wir haben ja Sachen bezogen, was unsere anderen geschäftlichen Ambitionen angeht. Aber Markus Söder, warum? Diese Menschen haben einen öffentlichen Auftritt, wie wir das sehen, schwerpunktmäßig jetzt bei den Printmedien oder im Öffentlich-Rechtlichen oder bei den Privatsendern. Ich möchte eine Opposition zeigen, wie sie wirklich ist. Markus Söder, wenn er kommen würde, er ist ja ein sehr geschickter Redner und könnte ja auch in anderen Tätigkeiten da sein. Das heißt also, ich halte ihn für sehr prädestiniert. Früher nannte man es Wanderprediger. Er ist gut in dem Bereich. Aber was hören wir von den Menschen? Das, was du im Morgenmagazin hörst, was du im Heute-Journal hörst, in Berlin direkt, du hörst ja nichts anderes. Ich möchte der Opposition eine Stimme geben, wie sie wirklich ist. Und das ist nun mal nur bei wenigen gegeben. Und da ist sicherlich auf eins ein Beispiel und mit dem österreichischen Pendant zur AfD. Aber eine Stimme und ein Bild geben, dass man sagt, wir schauen mal hinter die Kulissen und wir lesen nicht bloß die Überschriften und wir hören nicht bloß auf die Diffamation dessen, was der Öffentlich-Rechtliche und Printmedien machen. Also wir laden ein und erstaunlicherweise hinter den Kulissen führen wir Gespräche und die Menschen geben mir recht, die Politiker. Ich sage bewusst nicht Politikerinnen. In Bayern haben wir jetzt das Gendern verboten offiziell, gehört zwar zu keiner Behörde, aber ich halte nichts vom Gendern. Aber hier ist es einfach so, dass wir sagen, hinter den Kulissen ja, aber die Fraktionszwänge, die Zwänge der Medien sagen, wir können nicht, sie sprechen ja mit AfD-Politikern. Und das halte ich für eine Demokratie für sehr, sehr schade.
Du hast auch Hans-Georg Maaßen eine Plattform gegeben, die Werteunion jetzt auf dem Weg zu einer Partei und wie viele geschrieben haben, unmittelbar nach der Parteigründung aus dem Kreissaal in Richtung Friedhof. Du hast mit ihm dann auch gleich ein Interview gemacht. Eines, wo du dich überhaupt nicht einverstanden erklärt hast mit dem, was er da so in der ersten Pressemitteilung von sich gegeben hat. Und dann hast du wieder ein zweites Interview geführt. Das war so eine gewisse Annäherung. Aber so richtig grün bist du noch nicht mit ihm, oder? Und seinen Vorgehen.
Na, grün sind wir noch nicht. Ich fühle mich aber nicht berufen, als Verantwortliche bei Hallo Meinung jemand vor der Kamera fertig zu machen. Das, was wir jetzt tun, wir sammeln die Fragen, die Menschen aus Ostdeutschland uns schicken, Brandenburg, Thüringen und Sachsen, dieses Jahr die Wahlen dort, aber auch aus Teilen hier Westdeutschland. Und die Menschen sind enttäuscht. Ich kann die Aussage bis heute nicht nachvollziehen. Sie ist auch für mich nicht gänzlich zu relativieren. Zumal diese Aussage, Hans-Georg Maaßen ist ja ein Mensch, der weiß ja, was er sagt. Er ist ein hervorragender Jurist, aber auf dem politischen Feld scheint nun die Schlittschuh noch nicht ganz so zu passen. Es ist glatt. Dazu ist ein Vorstand berufen mit Alexander Mitsch, wo ich einfach sage, naja, also dann Äußerungen zu geben im WDR-Tagesschau zu sagen, für uns kommt die Putin-nahe Partei AfD als Bindeglied nie in Frage, halte ich für äußerst ungeschickt. Und die Menschen erwarten von mir Wahrheit und das, was ich sage, Hoffnung. Denn ich möchte einen anderen Politikstil, als das wir jetzt haben. Und den werde ich mit der CDU-CSU in der jetzigen Form über lange Sicht nicht erreichen. Aus dem einfachen Grund, diese Partei ist mit Hendrik Wüst, Grün, Daniel Günther, Baden-Württemberg und in anderen Bereichen sind die so links-grün, dass die ihren Kurs nicht ändern. Und das Präsidium ist so linksgrün zusammengesetzt mit Frau Prien und anderen. Das wird nicht, Frau Güler, das wird nicht funktionieren.
Was hat es denn damit auf sich, du mit Hans-Georg Maaßen beim Waldspaziergang und Panorama?
So. Ja, das war 60 Jahre Panorama. Frau Reschke, an dieser Stelle noch herzlichen Dank. Sie hatten uns einen in der Sendung 60 Jahre Panorama und man hat Maaßen und Weber Sendezeit gegönnt. Also für mehr Werbung hätten wir gar nicht sorgen können. Wir haben eine DVD gedreht, die heißt Zwei gegen den Strom. Und da hat Hans-Georg Maaßen eben geäußert, die Abschaffung des Öffentlich-Rechtlichen. Und ich sagte, das kann nur ein Anfang sein. Und Frau Reschke sagte, man mag sich gar nicht ausmalen, was dieser rechtspopulistische Verleger da noch alles im Sinn hat. Wir haben nichts Böses im Sinne. Wir wollen nur eine ausgeglichene Berichterstattung, so wie es der Rundfunkstaatsvertrag verheißt.
Ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk tatsächlich reformierbar oder gehört er nicht einfach abgeschafft und neu aufgesetzt? Wie siehst du das?
So wie beim DFB. Dass ich sage, hier gehört sich einfach das Leistungsprinzip eingeführt. Und nicht, dass man sagt, naja, dieses Jahr haben wir 9 Milliarden mit Werbeeinnahmen, 11 Milliarden nächstes Jahr. Die KEF hat der Erhöhung zugestimmt. Die Ministerpräsidenten in Brandenburg oder in anderen Bundesländern werden den kleinen Schaukampf führen. Aber im Endeffekt haben wir unsere Milliarden. Es sind ja im Grunde genommen Posten, die hervorragend dotiert sind. Und eine Leistungsbereitschaft in dieser Form, wie wir sie in der freien Wirtschaft kennen, bezweifle ich dort. Zum anderen erleben wir auch, dass die Volontäre, die befragt worden sind, über 90% dem linksgrünen Spektrum hinzuzurechnen sind. Und wir erleben das auch bei den ganzen Talksendungen. Ich vermisse da ein ausgeglichenes Verhältnis der Parteien, dass man alle zu Wort kommen lässt. Ich sehe es auch am Morgenmagazin, so einfache Dinge. Dann wird gesagt, die DGB-Vorsitzende ist gestern begrüßt worden, mal schön, dass sich die Zeit genommen haben, vielen Dank und sitzt Kropalla oder Weidel dort. Jetzt erzählen Sie mal, Sie haben doch einen Rechtsextremisten da, der hat doch dann Stuhl umgeworfen, dies und jenes. Man versucht, jede Kleinigkeit zu potenzieren, wo man bei anderen das versucht, unter den Tisch fallen zu lassen. Mit anderen Fragen, für mich ist der Öffentlich-Rechtliche nicht reformierbar. Wir sehen das am Radio Berlin-Brandenburg.
Haben wir beide nicht eine gewisse Mitverantwortung, dass es so weit gekommen ist? Du hast ja auch schon gesagt, wir leben beide seit vielen Jahrzehnten in Bayern. Wir haben die bayerischen Ministerpräsidenten und irgendwie hatte zumindest ich immer so die Einstellung, die werden diese Bundeskanzlerin in Berlin schon einfangen. Letzten Endes haben sich die bayerischen Ministerpräsidenten aber immer als Bettvorleger entpuppt und haben meines Erachtens nach auch den Absprung verpasst, 2015, 2016 der Union den Rücken zu kehren und als CSU bundesweit aufzutreten, dann gäbe es meines Erachtens nach heute auch nicht eine so starke AfD. Wir haben aber immer nur zugeschaut und heute sehen wir das Ergebnis dessen.
Nun waren es nicht immer Bettvorleger, Seehofer war sogar im Bett in Berlin, ne? Das wissen wir ja, dass er da noch, das musste jetzt sein, aber Bettvorleger waren es nicht nur. Ja, zweifelsohne hätte man Dinge erkennen können, aber sicherlich hier nach Franz Beckenbauer, Gott hab ihn selig, passt schon, wird schon werden. Und es war natürlich auch sehr, sehr geschickt aufgebaut. Frau Merkel hat es sehr geschickt aufgebaut. Wenn wir die Reputation von Frau Merkel verfolgen, wie sie die Migrationspolitik geächtet hat, verschiedene Bereiche, und das sind alles so stillschweigend, hat sich das so entwickelt. Und so wie es auch einem normalen Arbeitnehmer geht, ob du jetzt selbstständig bist oder angestellt, du hast deine Tagessorgen, du hast deinen Ablauf. und sagst, dann spielt Bayern München, dann spielt Dortmund, dann spielt Leverkusen, Hamburg, was auch immer, oder Kräuter Fürth, und sagst du, dann freue ich mich aufs Fußball, freust dich auf den Urlaub und sagst, diese Zeit verbringe ich dann, das ist Freizeit, Familie, Hobby, was auch immer. Diesen Vorwurf muss man sich gefallen lassen, aber andererseits ist es so, wenn einer mal im Gemeinderat oder im Stadtrat war, dann hat er erlebt, wie viel Schwätzer dort sind. Da wird sich stundenlang, du sitzt bei einem Sommerabend, sitzt du dann da, dann wird sich anderthalb Stunden unterhalten, ob die Kreisstraße von Schwarzenbruck nach Altentann 5,95 Meter oder 6,05 Meter sein soll. Und dann schaust du auf die Uhr als Pragmatiker und sagst, schönes Wetter, jetzt könnt ihr im Biergarten sitzen, anstatt mit den Schwätzern hier umherzutun. Das heißt also in der Politik und auch in den unteren Ebenen der Politik, bei Weitem nicht alle, aber hat sich viel gesammelt, was aus den Sozialberufen kommt, aus dem Beamtentum. Deshalb haben wir die Situation, dass du wenig Freiberufler in den Landtagen und im Bundestag hast. Und Arbeitnehmer auch.
Aber wir müssen wieder mehr solche fähigen Köpfe in die Politik bringen. Sicherlich auch eine Aufgabe, die du bei Hallo Meinung mit zu übernehmen hast. Menschen an die Politik auch heranzuführen. Was sind denn noch deine Ziele mit Hallo Meinung in den nächsten Jahren?
Meine Ziele mit Hallo Meinung ist, den Menschen eine Entscheidungsplattform zu geben. Entscheidungsplattform über den herkömmlichen Rahmen hinaus, denn Entscheidungen werden so oft willkürlich und mit Überschriften getroffen. Und so können wir sagen, die Menschen können Überlegungen treffen, dass sie sagen, ob sie dann im Endeffekt diesen Weg gehen. Das müssen die Menschen selbst entscheiden. Aber dass sie in Nordrhein-Westfalen, anderen Bundesländern sagen, wenn ich immer wieder dasselbe wähle, das heißt nach dem Verursacherprinzip und immer wieder die Verursacher, dann kann ich nicht erwarten, dass es besser wird. Denn es entscheiden Menschen, das siehst du an der neuen Bundesregierung. Ein Jens Spahn schreibt ein Buch, wir werden viel zu verzeihen haben. Ist aber der Verursacher mit Corona. Aufgearbeitet wird es nicht. Und so kannst du in allen Bereichen sagen, die tauchen irgendwo wieder auf. Das größte Problem bei uns ist die Verkrustung. Politik, Verbände, Medien. Die sehen sich auf dem Golfplatz, die sehen sich bei irgendwelchen Empfängen. Und da hat sich eine Struktur gebildet, die hat halt ein sehr einfaches Leben sich herauskristallisiert. Sie sind in einer Zone, wo sie sagen, da machen wir nicht Angriffspakte und da geht's uns gut. Und jeder Störenfried, der kommt, der muss beseitigt werden. Denn eines muss man sagen, die leben alle von den Steuergeldern und von den Abgaben, die wir leisten. Und das, was wir im Augenblick erleben, in verstärkter Form, nach dem, was das Volk möchte, Frieden, Sicherheit, Gesundheit, Infrastruktur, sichere Renten, Arbeitsplätze, das geht vieles verloren. Und es wird vertuscht durch plakative Erscheinung, Kampf gegen rechts, ohne näher zu definieren, was ist denn das überhaupt? Die Funktion, was bedeutet rechts? Was bedeutet, ist das, was ist, der Begriff rechts ist ja heute zu schändlichen geworden, ohne dass man darüber definiert, um was es sich überhaupt handelt.
Als Meinungsplattform hast du jeden Tag jede Menge Nachrichten zu verarbeiten. Eine der letzten Tage war jene der 16-jährigen Gymnasiastin, die von ihrem Schulleiter aus dem Unterricht geholt wurde, weil sie auf ihrem TikTok-Account Dinge gepostet hat, die zwar nicht illegal und auch nicht demokratiefeindlich waren, aber Sympathien vielleicht zur AfD zum Ausdruck brachten. Was geht da in dir vor, wenn du sowas liest und hörst?
Dann sehe ich, dass sich da dieser Kreis schließt. Es wird ein neuer Polizeibeauftragter gewählt, Uli Krötsch aus Bayern. Als erstes, was er sagt, wenn jemand bei der AfD ist und bei der Polizei, ist unvereinbar. Das sieht er sehr kritisch. Wir sehen es insgesamt, dass gesagt wird, an Schulen geht auf die Straße. Wir sehen es im Bereich der politischen Bildung. Und hier schließt sich der Kreis. Wir haben, die Wahlen in Russland sind abgeschlossen worden. Ja, sicherlich, was Putin da macht, müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Das hat DDR-Charakter, Staatskammer, der Staatsratsvorsitzende ist gewählt worden mit 98%. Es gibt keine Opposition. Nur wenn man bei uns die Oppositionsrechte so beschneidet, die kriegen keine Hallen, die Stände werden nur unter Polizeischutz, können die ihr Erscheinungsbild wahren. Und wenn dann noch in den Schulen diese politische Indoktrination erfolgt, dann hat es für mich nichts mehr mit freier Entscheidung zu tun. Und wenn dann hier ein Mädel, sei es jetzt über dieses Video hinaus, der blauen Schlümpfe und die blaue Farbe, wenn dann noch Äußerungen waren, dann ist das freie Meinungsäußerung. Bloß wenn man die freie Meinungsäußerung immer weiter herunterdrückt und nach Lisa Paus, der Familienministerin, die dann sagt, wir wollen auch unterhalb der Strafbarkeitsgrenze die Netze durchforsten, da Da beginnen jetzt aber auch Staatsrechtler wie Rupert Scholz und andere sagen, Moment, das ist doch ein Entzug hier unserer demokratischen Rechte, Artikel 5 unseres Grundgesetzes, unserer freien Meinungsäußerung. Das heißt also, das, was wir erleben, bestrafe eine und trifft damit Tausende. Weil jeder dann sagt, das möchte ich nicht. Der Polizist sagt, oh, wenn ich mit der AfD in Verbindung gebracht werde, ich muss meine Miete bezahlen, meine Eigentumswohnung bezahlen, da bin ich vorsichtig. Und so fundamentieren sich politische Systeme, die mit Demokratie und Freiheit nichts zu tun haben. Und das sehen jetzt auch viele Leute und vor allen Dingen fangen jetzt auch Journalisten wie Uli Poschert vom Welt oder Frau Schneider fängt jetzt damit an zu sagen, Moment, das geht ja in eine Richtung, das trifft ja eines Tages uns. Und das für die Zuschauer. Die CDU, CSU sollte sich im Klaren sein. Was sich heute gegen rechts richtet, ist nichts anderes wie gegen die CDU, CSU. Wenn in München gesagt wird, eine große Demo, wenn das eine Frau veranstaltet, die Antisemitin ist und Söder sagt, da müsst ihr hingehen. Wenn in Münster wie wir vorhin gesehen haben, ein Dr. Vinzenz noch nicht mal zur Veranstaltung hingehen darf und die Polizei gibt ihm keinen Geleitschutz, sondern sagt, gehen Sie durch den schwarzen Block selber durch. Wenn Sie verdroschen werden, helfen wir Ihnen. Und der Oberbürgermeister von Münster ist ein CDU-Mann und er darf dort nicht reden. Dann frage ich mich, was habt ihr für Köpfe bei der CDU, CSU, die nicht merken, dass sie sich selber den Ast absägen?
Oh, Peter redet sich gerade wieder in Rage. Dir könnte man stundenlang zuhören, wenn man dir nur ein Stichwort zuwirft. Es kommt gleich noch ein weiteres. Rechte Begrenzung, da fällt mir ein, Martin Sellners dreijähriges Einreiseverbot in die Bundesrepublik Deutschland.
Martin Sellner, wir hatten ihn im Interview, die meisten Menschen haben geschrieben, gut, dass sie ihm zu Wort kommen lassen. Ich habe sein Buch gelesen, Remigration, ein Vorschlag. Er hat viele Dinge in diesem Buch, die kannst du nachlesen in anderen Veröffentlichungen. Er potenziert das Ganze natürlich mit Worten und da muss ich sagen, es sind viele Wiederholungen in dem Buch drin und er potenziert es mit Worten, mit denen ich mich oft nicht einverstanden erklärt kann. Also millionenfache Rückführung und kann ich mir nicht einverstanden erklären, weil es auch andere Beispiele gibt der gelungenen Migration. Es leben viele bei uns, die keine Aufenthaltsberechtigung haben, darüber müssen wir reden, wie diese Menschen dieses Land wieder verlassen. Aber dieses Einreiseverbot ist so eine Werbesendung für ihn, so eine Art und Weise des Marketings, das hätte der nie geschafft. Genauso Potsdam, das Treffen mit seinem Buch, ist ein Bestseller geworden. Auch jetzt das Einreiseverbot. Wir haben erlebt, dass ein hoher Taliban-Vertreter, ein Taliban-Führer, 500 Meter Luftlinie vom Verfassungsschutz in Köln predigt und die wussten nichts davon. Das heißt, ich halte also die Taliban für ein weitaus gefährlicheres Unterfangen im eigenen Land, das, was sie tun und darüber hinaus, was sie vorhaben, mit dem gewaltsamen Islam als ein Martin Sellner. Ein Martin Sellner, das kann man sich anhören, kann sagen, naja, dann erzähl halt weiter und tschüss, geh weiter. Aber ein solches halte ich diesen Mann nun für nicht gefährlich. Seine Aussagen, die kann er treffen. Aber je mehr man diesen Aussagen Würdigung gibt, desto eher polarisiert man ihn und desto eher stellt man ihn in den Mittelpunkt. Und ich halte dieses Einreiseverbot für eine Dummheit, was Potsdam da ausgesprochen hat, das wird er für sich nutzen, er wird dagegen klagen und ich glaube nicht, dass das vor Gericht Bestand haben wird. Da gibt es andere Beispiele. Wir haben Menschen einreisen lassen bei uns, Gefährder laufen hier umher und ich halte Martin Sellner in seinen Aussagen für manches überprüfenswert, aber ich halte ihn nicht für gefährlich.
Ein letztes Beispiel noch aus der aktuellen Presse. Stell dir vor, Peter Weber ist mal krank, geht zum Arzt. Zwar nicht der Arzt deines Vertrauens, der dich schon seit Jahren kennt und der dich gerne untersucht, sondern du bist unterwegs und musst zu einem fremden Arzt gehen und der sagt, Moment, Sie kenne ich doch, Sie sind doch AfD-Sympathisant oder ich spreche auf einen AfD-Politiker an, du weißt, was ich meine und er sagt, Sie behandle ich nicht.
Ja. Dann würde ich sagen, das ist Ihre freie Entscheidung und meine freie Entscheidung ist, wenn ich darüber berichte. Und was wir hier erleben, wir haben es ja erlebt, es ging um Verschreibungen und er sagt, ich habe gelesen, Sie sind ja, der war früher in der CDU, Sie sind AfD-Politiker, meines Wissens nach sitzt der Mann sogar im Rollstuhl. Das ist jetzt unbestätigt, aber so soll es wohl sein. Aber das deckt sich aber wieder mit meinen Aussagen. Das heißt, wir wollen ein freies Land sein. Man fordert Toleranz ein, man ist aber Andersdenkenden, die nicht diesen links-grünen Weg gehen. Und es ist ja sozialisiert, wunderbar, ich bin in der Masse. Ist es nicht schön, da laufen doch alle lang. Ja, aber da ist doch der Abgrund, aber die laufen doch alle dorthin. Also ich halte das für ein ganz gefährliches Momentum, was wir da erleben. Das deckt sich aber wieder mit dem Fall der 16-Jährigen, dass man irgendwo sagt, ich bin aber der Gute, ich zähle zu den Guten, den behandle ich nicht. Ne? Also wenn er Arzt ist, dann hat er nicht nach Politiken Würdigung zu gehen. Er kann sagen, der Mann ist kein Kinderschänder, der Mann hat nichts verbrochen, sondern der Mann ist in einer demokratisch zu wählenden Partei, vertritt dort ein Amt, welches kann ich dann noch nicht mal sagen, aber dann ist es eines Arztes nicht würdig und zeigt mir, wo dieses Land hingeht. Und wir brauchen Menschen, die sagen, also ich vertrete auch meine andere Meinung, bei dieser Meinung bleibe ich. Denn das sind genau die Menschen, die morgen in anderen Systemen wieder anders reden, bloß weil sie soziologisch sagen, wir sind ja bei den Guten.
Peter, auf der Zielgeraden unseres Interviews, die Zeit vergeht mit dir hier am Tisch, das ist der Wahnsinn. Lass uns nochmal bitte kurz über dein Team sprechen. Ihr bewerkstelligt ja ein gewaltiges Pensum. Es gibt ja Tage, da erscheinen 4 oder gar 5 neue Videos auf euren Plattformen. Wie schafft man so etwas? Wie viele Menschen arbeiten denn bei Hallo Meinung?
Also wir haben 4 Mitarbeiter, die hauptberuflich bei uns arbeiten, und wir haben Menschen, denen wir, das ist alles im Homeoffice. Also wir verkörpern Homeoffice, alles im Homeoffice, und dank der modernen Datenübertragung, die sehr oft funktioniert, was die Datenrate angeht, funktioniert es. Und wir haben Menschen, die Menschen nicht abwürdigen, sondern tolle Mitarbeiter. Die sind für die Korrekturen zuständig, die sind für den Schnitt zuständig, die sind aber auch für die Kommentare zuständig. Denn wir möchten eines, dass wir in unseren Kommentaren nicht irgendwelche Hassbotschaften verkörpern. Und die sind letztlich Tag und Nacht dafür tätig. Das sind Menschen, die sind auf geringfügiger Beschäftigungsbasis. Das sind Menschen mit Behinderung. Das sind Menschen, die aus dem Berufsleben schon heraus sind. Und ich darf noch eins anmerken, es wird gesagt, warum habt ihr auf YouTube keine Kommentarfunktion? Mhm. Weil wir es sonst nicht schaffen würden. Das heißt also, wenn wir in der Woche 10.000, 12.000 Kommentare, und das sind meist wesentlich mehr, zu bearbeiten haben und hier für eine, Anführungszeichen, für eine gewisse Hygiene in der Ausdrucksform sorgen, dann müssen wir sagen, schaut bei Facebook rein, schaut bei TikTok, schaut bei Instagram und schaut bei X rein, da könnt ihr frei kommentieren, überhaupt kein Thema, da geben wir auch Antworten. Im Übrigen ist ganz schön, als alter weißer Mann fast 90.000 Follower innerhalb von 3 Monaten und 1,2 Millionen Like bei TikTok. Also das ist doch ganz gut, und man sieht, die alten weißen Männer sind noch nicht ganz abgeschrieben.
Und das zeigt, und das möchte ich auch wieder in Richtung der Zuschauer sagen, jeder kann zu jeder Zeit seine Stimme erheben, Gesicht zeigen, die Plattformen, die zur Verfügung stehen, entern, für sich nutzen, um dann auch seine Meinung zu äußern. Und du bist ein wunderbares Beispiel dafür, dass innerhalb von 5 Jahren eine große Bewegung entstanden ist. Was du aber Zeit deines Lebens schon machst und auch jetzt nicht beiseite geschoben hast, ist nach wie vor dein großes soziales Engagement. Obwohl du mit der Politik in diesem Land nicht zufrieden bist oder vielleicht sogar deshalb engagierst du dich so stark?
Der liebe Gott hat mir Attribute mitgegeben, und im Leben ist es immer etwas, zur richtigen Zeit die richtigen Menschen zu treffen. Das ist mir gelungen. Ich habe viel Leistung gezeigt, aber ich muss auch mal Dankbarkeit zeigen. Das heißt also, ich habe mich 1982, wie du sagst, selbstständig gemacht, und ich habe bereits im zweiten Jahr meiner Selbstständigkeit dem Kinderheim im Feucht, Schwester Severina, Gott hab sie selig, ein Auto gestiftet. Das war ein Bus. Die brauchten einen Bus. Und dass ich einfach sage, ich habe Glück gehabt, ich bringe Leistung, der liebe Gott hat mir diese geistigen und körperlichen Voraussetzungen gegeben, und ich möchte etwas wiedergeben. Und das tun wir ein Leben lang. Das tun wir ein Leben lang, indem wir sagen, wir unterstützen Institutionen oder wir geben Menschen, die es nötig haben, entsprechende Hilfe und unterstützen sie. Und deshalb war es ja für mich doch ein trauriges Momentum, wo seinerzeit zu meinem 66. Geburtstag nicht die Menschen gesagt haben, wir stehen auf, das ist doch, der unterstützt uns doch. Die kommen heute wieder. Die Freiwillige Feuerwehr und, die zigtausende von Euro Rettungsboot und bekommen haben, die kommen jetzt wieder. Aber ich hätte mir gewünscht, dass es zu Zeiten gewesen wäre, wo man diese bösartigen Ausdrucksformen hier in Kauf nehmen musste. Aber ich tue das gerne, denn ich sage eines, wenn ich jetzt unterwegs bin und ich sehe jemanden sitzen, der auf der Straße sitzt mit seinem Hund und sammelt, das sind alles Menschen wie du und ich. Und ich weiß nicht, was den für ein Schicksal ereilt hat. Ist seine Frau gestorben, hat einen Arbeitsplatz verloren, was auch immer. Und wir können Glück von Glück reden, dass es uns so geht, dass wir so leben können. Und da sollten wir auch einen Teil davon zurückgeben. Und jeder sollte sich davon befreien, auch ich, dass ich sage, davon befreien zu sagen, ach, der ist ja bloß das. Es gibt komplett, kommen alle gleich zur Welt und wir gehen alle gleich. Ob ich jetzt ein paar Euro mehr habe oder weniger, spielt keine Rolle. Und dessen sollten wir uns bewusst sein. Und da kann ich dir eines sagen, Thomas. Die Leute sagen immer, man sieht dich nie in Schickimicki. Ich sage, das brauche ich nicht. Ich bin lieber im Otto-Normalverbraucher, trinke mit dem ein Bier oder sitze irgendwo in der Kneipe oder sitze irgendwo in einem Straßencafé, quatsche mit normalen Leuten. Die Schickimicki-Welt, die habe ich genügend gesehen. Die haben entweder bei uns Autos oder haben, die will ich nicht verächtlich machen, oder haben gebaut, aber die brauche ich nicht. Verstehst du? Das sind alles Dinge. Ich lebe eher das normale Leben. Und wie du richtigerweise sagst, wir hätten auch heute ein Weißwurstfrühstück machen können.
Ja, vielleicht beim nächsten Mal. Peter, zwei abschließende Fragen habe ich noch. Ich möchte jetzt dich und deine Expertise einfach nutzen, um ein Orakel des Peter Weber zu bekommen. Was passiert in diesem, wir nennen es Schicksalsjahr 2024? Was passiert in den Wahlen, in den drei Landtagswahlen, die wir haben? Was passiert bis zur Bundestagswahl 2025? Aus deiner Sicht, was kommt auf uns zu?
Die Landtagswahlen werden nach meiner Ansicht ein deutliches Zeichen gegen AfD zeigen, weil die Menschen in Ostdeutschland sagen, wir wollen das nicht nochmal. Wir wollen es nicht nochmal. Und es sind keine Wutbürger, sondern es sind Menschen, die überlegen, die sehen, was es bedeutet, wie A, der Strukturwandel nicht funktioniert, Sachsen-Anhalt und so weiter. Die Menschen erleben, wie ihre Städte sich verändern. Also die AfD wird in Ostdeutschland ein festes Fundament dort prägen. Wie die Koalitionen ausschauen, weiß ich nicht. Ich sage nur eines, wenn die CDU meint, sie muss mit den Linken Ministerpräsidenten verhindern, dann wird die CDU in Gänze wird zerbrechen. Die Bundestagswahl, die CDU-CSU wird versuchen, der AfD Stimmen wegzunehmen. Bei der Koalition müssen sie es nicht machen, die geben selber Stimmen ab. Aber die wird versuchen, der AfD Stimmen abzunehmen. Man sieht es an Joachim Herrmann, Migration bedeutet mehr Kriminalität. Also alles Worte, wenn sowas ein AfD-Politiker gesagt hätte, wäre auf der ersten Seite und Tagesschau-Sondersendung. Aber sie wird versuchen, über diese Aussagen der AfD Stimmen abzunehmen. Und ich glaube, die Menschen werden aber merken, der größte Teil, dass sie sagen, da sind viele Aussagen dabei, die sich als Schall und Rauch ergeben werden nach der Wahl. Und ich kann jedem nur raten, lasst euch Koalitionsaussagen geben, denn wenn es schwarz-grün wird, ändert sich überhaupt nichts.
Und last but not least möchte ich auch die Gelegenheit nutzen, so eine Schlussbotschaft von dir an unsere Zuschauer zu erhalten. Was kann jeder einzelne Zuschauer dazu beitragen, dieses Land tatsächlich wieder, und bleiben wir bei der Formulierung, vom Kopf auf die Füße zu stellen? Bitte schön, Peter.
Der Zuschauer kann sich informieren und der Zuschauer kann auch mal Nein sagen. Denn es ist einfach so, es ist ihre Arbeitsleistung, es ist ihre Würdigung dessen, was sie erreicht haben. Und die Politiker sind unsere Angestellten. Sei es jetzt in den Landtagen oder sei es im Bundestag, es sind unsere Angestellten. Und es geht nicht, dass sie über ihre Köpfe hinweg regieren und ihr Geld ausgeben. Und lassen sie sich nicht durch Überschriften blenden, sondern nutzen sie die Zeit, einfach mal hinter die Kulissen zu schauen. Es lohnt sich, denn nur so können Sie eine Entscheidung treffen, wo Sie sagen, die Entscheidung ist entsprechend hinterlegt und auch langfristig.
Peter, ich sage vielen herzlichen Dank für deinen Besuch hier bei uns in den Linzer Studios. Es war mir ein großes Vergnügen. Ich könnte noch stundenlang mit dir reden. Uns würden auch die Themen nicht ausgehen, denn es gibt ja viel zu besprechen in diesen Tagen. Vielleicht ergibt sich mal wieder die Möglichkeit, wir beobachten, was sich tut in unserem Land. Dir wünsche ich mit Hallo Meinung nur das Beste, auf dass deine Zuschauer dich auch weiterhin so stark unterstützen und ihr erfolgreich euren Weg geht. Und Sie haben es gehört, liebe Zuschauer, es liegt auch in den Händen eines jeden Einzelnen, für Veränderung, für Wandel zu sorgen in unserem Land. Peter Weber ist ein wunderbares Beispiel dafür, was man tun kann, um Stimme zu erheben und Gesicht zu zeigen. Und ich bin der Meinung, nie wieder ist nicht etwa jetzt, sondern nie wieder ist immer. Ich sage vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Teilen Sie diese Sendung bitte gerne auch in Ihrem Freundeskreis. Stoßen Sie die entsprechenden Diskussionen an und bleiben Sie uns gewogen. Bis zum nächsten Mal bei Spielmacher auf 1.